euch was mitgebracht. Freie Wahl, linke oder rechte Hand? Rechts. Lecker, lecker, lecker. Wer möchte diesen schönen Apfel haben? Aha, ja, ich habe ja eine Alternative, ne? Wenn man jetzt so die Wahl hätte und aussuchen dürfte, müsste, sollte und sagen, so einer reicht ja, dann wäre ich ja ganz klar, also ich hätte eine Präferenz, gebe ich ja zu. Noch der rutscht, dann kommt er hier hin. Dann habt ihr den vor Augen, aber ich weiß ja immer, man kann nicht immer alles sehen. Ich habe sie auch mitgebracht, abgelichtet. Wie sieht's aus? In welchen Apfel würden wir gerne beißen? Im Zweifelsfalle in beide. Ganz so schlecht sieht der rechte auch noch nicht aus, gebe ich ja zu. Ich hätte auch noch einen schlechteren gefunden, aber wollte ich nicht. So, Andreas hat mir ja die Steilvorlage gegeben. Alles neu? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Wie sieht das aus? Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal überlegt habt, Gedanken gemacht habt, wie werden Menschen neu? Und bitte keine frommen Antworten, ja? Weil das kommt immer unweigerlich, frage in der Kirche oder Gemeinde danach, dann kommt sofort, Jesus, nö. Neue Erkenntnis, Fasten. Wasser? Kleider. Georg. Zellwachstum, sehr schön. Also ich habe jetzt eigentlich drauf gewartet, durch Lifting oder so eine schöne Operation, rein äußerlich, ne? Könnte man ja auch ein bisschen was dran tun oder ja ganz einfach, Schminke drauf, wäre ja auch eine Möglichkeit. Bitte? Friseur manchmal auch, durchaus, wenn er was zu frisieren hat. Okay, gut. So, die nächste Frage wäre ja, logischerweise oder möglicherweise, wie werden Christen neu? Ich habe dieses, habe ich schon mal gezeigt, weiß ich. Wie werden Christen neu? Ich habe also ein paar Vorschläge mitgebracht. Man könnte ihm ja ein neues Etikett verpassen. Also Christ, gläubiger Christ. Nicht schlecht, ne? Ich habe mehr. Ein echter gläubiger Christ. Also, es geht aber noch weiter. Ein bekehrter, echter, gläubiger Christ. Und auch da ein wiedergeborener, bekehrter, echter, gläubiger Christ. Ich habe noch zwei. Ein bibeltreuer, wiedergeborener, bekehrter, echter, gläubiger Christ. Haben wir es jetzt? Ha? Na, ich habe ja gesagt, kommt ja noch einer. Ein praktizierender, bibeltreuer, wiedergeborener, bekehrter, echter, gläubiger Christ. Also wenn ich mir vorstelle, ich müsste mit so einem Etikett rumlaufen, das wird irgendwo, oder es ist das Lametta bei den Soldaten, wo dann sagst du, ja, das gibt immer noch so einen dazu, ne? Oder ein Sternchen obendrauf dazu. Tja, wie werden Christen neu? Ich mache mir es ganz einfach. Ich gucke in Gottes Wort rein. Und ich habe euch dazu einen Abschnitt mitgebracht, konnte man eben schon sehen, zumindest die Bibelstelle, 2. Korinther 5, 14 bis 21. Wer es mitlesen möchte, ausdrücklich immer erwünscht, überprüft gefälligst, was von hier vorne kommt. Ich könnte mich ja mal verbiestert haben. Also, was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl. Wir sind davon überzeugt, weil einer für alle Menschen starb, sind sie alle gestorben. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Daher beurteilen auch wir niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Selbst wenn wir Christus früher danach beurteilt haben, so tun wir das heute nicht mehr. Gehört also jemand zu Christus, zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und so lautet sie: Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Nur, Andreas, ich fand das ja toll, dass du das aufgegriffen hast. Siehe, ich mache alles neu. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wäre auch so ein Mitnehmsel aus, bitte, für die andere Hand. Genauso. Also, alles neu? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wie werden wir neu? Du, ich, wie läuft das? Und ich weiß, es gibt so eine ganze Fülle von Ratgebern. Wenn ihr da jetzt nach Google oder Amazon irgendwelche Bücher zu sucht, ihr werdet vielfältige Dinge finden. Gesunde Ernährung ist es immer gut. Da kann man auch einiges dran tun. Oder wir uns wird angepriesen, ihr müsst nur die inneren Kräfte in euch entdecken. Dann das Potenzial, dann könnt ihr das freisetzen. Oder die Fitnessprogramme. Ich sage nichts dagegen, also versteht das nicht falsch. Das tut gut, sich zu bewegen auf jeden Fall. Oder Work-Life-Balance, auch so etwas. Und spannend oder nicht überraschend, damit lässt sich richtig Geld verdienen. Da kann man so richtig was mit veranstalten, wenn es denn gut ist. Nicht alles ist schlecht, nicht alles ist dubios. Es gibt sehr gute, sinnvolle Helferlein dabei. Paulus beschreibt hier allerdings einen ganz anderen Ansatz. Und zwar eine neue Existenz durch Versöhnung mit Gott. Also es geht nicht um eine, wie soll ich sagen, erneuerte, verbesserte Version. Eben mit Schminke, Lifting, Friseur, all das. Ja, schön. Es geht auch nicht um religiöse Anstrengungen. Das ist von der Kanzel ja immer sehr wirksam. Ihr müsst, ihr sollt, ihr dürft nicht. Schenken wir uns heute Morgen alles. Es geht nicht um ein moralisches Upgrade, zu sagen nein. Also indem du bestimmte Verhaltensweisen ablegst und dir neue aneignest, wiewohl ich ja sagen muss, Paulus bringt sowas auch rüber. Legt ab, zieht an. Also so etwas wird uns auch vor Augen geführt, durchaus, aber nicht hier. Und was ich spannend finde, Paulus setzt nicht bei uns an. Bei unseren Vorsätzen, unserem Können, wie klingt das? Ist jemand in Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Ich weiß zumindest von einer Person, meiner Frau, das ist ihr Taufvers. Und das ist etwas, was ausgedrückt hat, was für sie unwahrscheinlich kostbar und wertvoll war. Ich werde nicht bei meiner Vergangenheit behaftet, sondern da ist wirklich was ganz Neues geworden. Nicht nur fourniert, nicht nur oberflächlich, da ist mehr. Gehört jemand zu Christus, so wird es übersetzt, oder ist jemand mit Christus verbunden, dann ist er eine neue Schöpfung. Es hört sich toll an, aber wie gehöre ich zu Christus? Wie werde ich in diese Lage versetzt, in Christus zu sein? Also irgendwo so drin zu sein, umhüllt zu werden. Paulus setzt bei Gott an. Die neue Existenz, das neue Sein, ich könnte auch sagen die neue Identität, die uns geschenkt wird, wirklich geschenkt wird, das verdanken wir Gott. Und er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Auch das hört sich wieder einfach, klar und deutlich an. Aber ich frage trotzdem nach, was bedeutet das eigentlich? Gott verändert die Lage völlig. Sind gerade oder waren, aber sie sind noch nicht zum Ende gekommen, diese Friedensverhandlungen. Ost und West und Ukraine dazwischen und man wartet mit Spannung drauf, ob sich was tut oder mit Skepsis, mit der Erwartung, da kommt wieder nichts bei raus. Hier ist etwas bei rausgekommen. Wir Menschen, Und das muss man sich mal auch wirklich vor Augen halten. Wir Menschen leben naturgemäß in Feindschaft, im Kampf mit Gott. Wir wollen über uns selbst bestimmen. Wir wollen selber entscheiden, wann, wie, wo, was und wie viel Religion gut tut und welche und überhaupt. Angefangen von dem, wir möchten sein wie Gott. Volle Verfügungsgewalt, voller Durchblick. Wir leben, so wird es biblisch ausgedrückt, ohne Gott, naturgemäß, auf uns gestellt. Und aus dieser Nummer kommen wir alleine nicht raus, nicht von uns selber. Das ist halt der Knackpunkt. Wir können das, was uns von Gott trennt, im biblischen Slang Sünde. Und das hat verschiedene Facetten. Wir können es nicht aus der Welt schaffen, so sehr wir uns auch anstrengen. Wir können nichts von uns aus neu machen. Münchhausen-Prinzip, sich selber rausziehen, funktioniert nicht. Und deshalb streicht Gott diese Schuld, das, was uns von ihm trennt, durch. Und zwar indem er es auf Jesus legt, ihn zum Sündenbock quasi macht, der das trägt und der am Kreuz stellvertretend sein Leben für uns lässt und damit all das beseitigt, nachhaltig. Das heißt, Gott stellt nicht uns die Rechnung, die Quittung für unsere Sünde aus, weil das wäre unser Tod. Vielleicht habt ihr es schon so oft gehört, ja, aber mich lässt es immer wieder staunen und es lässt mir auch immer wieder ja, Gänsehaut über den Rücken laufen. Jesus Christus übernimmt die Rechnung, er bezahlt für dich, für mich und das immer wieder aufs Neue in gewisser Weise, weil ein Heiliger in dem Sinne von Perfektionismus bin ich bis heute nicht geworden. Hat nicht funktioniert, geht nicht. Aber das Entscheidende ist, er hat uns versöhnt. Er hat Frieden geschaffen mit seinem Vater. Und diese Versöhnung, aus der können wir, die können wir erleben, die können wir leben. Wir erleben die Vergebung all unserer Schuld. Und das ist so dieses Friedensangebot, wo wir menschlicherweise zwischen Staaten drauf warten und alle darauf hoffen, dass endlich Ende ist. Aber dieser entscheidende Friede, das ist das Größte für uns Menschen überhaupt. Gott zieht einen Schlussstrich unter altes Leben und sagt, dahinter gehe ich niemals mehr zurück. Das ist vorbei, aus. Das heißt, Vergangenheit, Schuld, Prägungen, all das, es hat nicht mehr das letzte Wort. Unsere neue Identität kommt nicht aus Leistung, Herkunft, Versagen, sondern einzig und allein aus Christus. Das hört sich auch so einfach an, aber wie gehen wir Menschen denn damit um? Wir haben uns heute Morgen noch darüber unterhalten, wenn wir uns zoffen, muss herhalten, aber das ist jetzt live geschehen sozusagen. Wir Menschen haben so die Angewohnheit zu buddeln oder Leichen zu exhumieren. Du hast doch immer oder typisch oder das ist und das, obwohl das schon längst geklärt ist. Aber wenn wir in Spannung miteinander sind, dann holen wir es gerne wieder hervor. Und ich habe den Eindruck, ihr wisst, wovon ich rede. Genau das passiert. Und Gott ist, Gott sei Dank nicht so. Der sagt eben halt nicht, pass auf, mein lieber Freund, du hast doch da und da hast du, und das ist zwar eigentlich alles vergeben, aber ich muss dich ja nochmal mit der Nase draufstoßen, mein lieber Freund. So, also die Frage, genau, das wäre der Zeigefinger. Bist du mit Gott versöhnt? Das ist die entscheidende Frage für jeden von uns. Eine neue Existenz durch Versöhnung mit Gott geschenkt. Für uns kostenlos, aber nicht umsonst. Das hat Jesus das Leben gekostet. Ein zweiter Gedanke dazu, eine neue Existenz. Ich bin jetzt den Text bewusst nicht von vorne nach hinten durchgegangen. Aber genau das, eine neue Existenz aus Gottes Liebe heraus. Und Paulus, der hat das selber erlebt. Paulus, so habe ich ihn kennengelernt, schon früh auch beobachtet in der Apostelgeschichte. Paulus war so ein 150-Prozentiger. Wenn der wovon überzeugt war, dann hat er alles dafür eingesetzt, voll reingepowert. Er wollte Gott gefallen. Er war ausgebildeter Pharisäer, Volltheologe. Der Mann hatte die Ahnung, der hatte den Durchblick. All das klar, ihm konnte keiner was vormachen. Ganz für Gott, das war sein Motto. Und trotzdem, falsche Richtung. Das heißt, 100% in der falschen Richtung oder 150% falsche Richtung bringt uns nicht ans Ziel. Mit Jesus konnte er absolut nichts anfangen. Das war eher höchst verdächtig. Und die Leute, die diesem Rabbi hinterhergelaufen sind, die waren genauso verdächtig. Dieser sogenannte neue Weg. Er hat sie verfolgt. Und wenn es nach ihm gegangen wäre, die hätte er alle ins Gefängnis gesteckt oder ausgerottet. Muss man sich mal überlegen. Ja. Und dann passiert dieses Unvorstellbare, dieses Damaskus-Erlebnis. Er ist wieder unterwegs, mit allen Vollmachten ausgerüstet und wird sozusagen vom Pferd geschmissen, wird umgehauen. Dieses Licht, was ihn blendet und dann diese Stimme, Saul, was verfolgst du mich? Das muss für ihn krass gewesen sein. Warum verfolgst du mich? Und er merkt, aus dieser Begegnung heraus, da muss das anders werden. Und er beschreibt es zum Beispiel in Römer 5 so: Gott beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Da war nichts auf der Habenseite, null. Und trotzdem sagt Gott, ja, Jesus ist für dich gestorben. Gott geht das Risiko ein, dass wir sagen, interessiert mich nicht, null die Bohne. Brauchst, kannst bei mir nicht mit landen. Diese Liebe macht aus diesem Feind einen Freund, aus diesem Gegner ja einen absoluten Nachfolger Jesu. Jemand, der Gemeinde baut, jemand, der Briefe schreibt, jemand, der ins Gefängnis geht. Von diesem Wendepunkt hat Paulus immer wieder berichtet. Das war ihm so wichtig. Er hat sich nicht geschämt, sondern hat gesagt, das gehört zu meiner Vita dazu. Ich habe Mist gebaut, würden wir heute sagen. Und lernt raus. Er hat neues Leben, eine neue Existenz bekommen, eine neue Ausrichtung, trotz aller Schuld, die er auf sich geladen hat. Und ich finde das immer spannend, wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt und die erzählen von solchen Wendepunkten. Also nicht nur Bekehrung irgendwann mal, das ist auch ein ganz wichtiges Ding, das festzuhalten. Und ich bin immer gespannt, so etwas zu hören, wo sie sagen, an welcher Stelle hast du eigentlich dein Damaskus-Erlebnis? Ist manchmal viel unauffälliger, manchmal so ein Reinwachsen und doch zu hören. Seine Motivation hat sich komplett geändert. Was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Als ich das, ich weiß nicht wann, zum ersten Mal gelesen habe, da habe ich gedacht, ja Moment, das worum es geht, ist ja aus Liebe zu Jesus, aus Liebe zu Gott, steht da nicht. Nee, eben genau das nicht, sondern in dieser Übersetzung, die ich gewählt habe, ist das zu schwach. In anderen steht, die Liebe Christi drängt uns. Das heißt, die Liebe, die mich erreicht, die löst was in mir aus. Und das ist nicht Angst vor Strafe, kein moralischer Druck, das ist von innen. Also nicht von außen der Druck, sondern von innen ein Drängen. Ich muss, ich kann gar nicht anders. Ich habe am Freitag in der Bible Study Group davon erzählt, wie bei mir das erste Mal das passiert ist, dass ich in einem Gottesdienst laut gebetet habe. Ich habe das nicht gekonnt. Ich habe das nicht gelernt. Mein Herz hat so laut geklopft, ich habe das haben alle mitbekommen. Das war so, ba-bam, ba-bam, ba-bam. Es ging durch die Reihen durch, gefühlt. Aber es war ein Drängen von innen. Mir hat vorher keiner gesagt, Christian, ich erwarte, dass du jetzt mal laut betest. Aber in mir drin war das, genau das. Christian, ich warte darauf, dass du mir etwas laut sagst. Und es hat noch Jahre gebraucht, bis ins Pastorensein hinein, dass ich nicht nur funktional bete. Also sprich, wenn du da vorne stehst, das ist genauso, was weiß ich, wenn jemand Gottesdienstleitung macht, dann muss der ja beten oder die. Nee, aus Überzeugung, gerne, weil ich das Bedürfnis habe, genau das. Die Liebe Christi drängt uns. Also die Liebe, die ich erfahren habe, die ich unverdienterweise geschenkt bekommen habe. Was ist deine Motivation? Warum setzt du dich für Jesus ein? Wofür schlägt dein Herz? vielleicht manchmal auch etwas lauter, weil es nicht ganz so einfach war. Oder ich könnte auch fragen, an welcher Stelle fordert Gott dich heraus? In Klammern, ich habe sowas auch erlebt, wenn ich dann von einem lieben Freund eingeladen werde. Ich habe für dich eine Predigt übernommen. Am Donnerstag bin ich in Hamburg auf der Reeperbahn mit der Heilsarmee und du kommst mit. Und du kriegst dann nach kurzer Ansage, in 5 Minuten bist du dran, hier hast du das Mikro und jetzt mach was. Also freiwillig hätte ich mir es nicht ausgesucht. Ich habe gelernt. Aber auch da wieder, babom, babom, babom. Ein absoluter Spitzensatz von Paulus, wie er seine neue Existenz versteht, finden wir in Galater 2, Vers 20. Dort steht, nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Habt ihr gemerkt, diese Liebe ist innen drin und will raus. Diese Liebe von Jesus zu ihm hat alles verändert, hat sein Leben neu gemacht, befreit für Gott. Auch da, ich frage dich ganz persönlich, und wenn du das mitnimmst, ist es dann auch von Gott für dich. Wo erfährst du diese lebensveränderte Liebe Gottes? Wo ist der Punkt, wo er dich erreicht, wo du dran bist? Lebensverändernd. Ein weiterer Gedanke. Da kommt er. Eine neue Existenz als Gabe und Aufgabe. In dem Text ging es um Botschafter. Ich weiß nicht, was macht, was ist, wer ist ein Botschafter? Ein Vertreter, ja. Bitte nochmal? Ja, ja, da sind wir schon wieder auf der frommen Seite. Ich bin erstmal auf der ganz normalen, also ich habe erlebt das immer wieder, ich glaube, das war auch in der vergangenen Woche, dass ein Botschafter einbestellt worden ist. Aha, da haben wir nämlich verschiedene Sachen, genau, da hat einer im Auftrag etwas zu sagen, genau, ein Botschafter hat im fremden Land die Interessen seiner Regierung zu vertreten. Er ist sozusagen Kontaktperson. Und wenn es dann eben halt was zu besprechen gibt, dann kann das schon mal heißen, dass der Botschafter bitteschön kommen muss, wenn es um etwas Ernstes geht. Also er spricht nicht für sich selber, sondern er vertritt die eigene Regierung mit klarem Auftrag. Damit wollte ich das jetzt aber nicht schmälern. Da soll es ja auch noch hingehen. Paulus sagt, wir Christen, ihr, du und ich, wir sind Botschafter Christi, also nicht in dem Sinne Stellvertreter, aber im Auftrag unterwegs. Fast komme ich mir vor wie bei James Bond, im Auftrag seiner Majestät, im Auftrag, ja, aber nicht irgendwem, sondern von Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, seine Interessen zu vertreten, nicht meine, nicht mein Anliegen, nein. Aber wie ist das in diesem Zusammenhang gemeint? Worin liegt die Herausforderung für uns? Das, was Paulus beschreibt, ist, dass wir Menschen zu Gott einladen können. Ihnen die gute Nachricht von der Erlösung und Befreiung Gottes ausrichten, nicht nur können, sondern sollen. Sie inständig darum bitten, dieses nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das ist Herzensanliegen. Das ist etwas zu sagen, ja, ich glaube, Paulus hättest du nachts irgendwann anstoßen können. Und gesagt, genau das. Das ist mein Auftrag. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Und spannend ist das, das hört sich wieder klar an. Für griechisches Denken damals war das absolut lächerlich. Ein Gott, der Bitte macht, der Bitte sagt, der ist schwach. Oder für jüdische Frömmigkeit war das ein großes, tiefes Ärgernis. Ein Gott, der nur bittet und nicht mit eisernem Besen für Ordnung sorgt. Tja, die Guten belohnt, die Bösen bestraft, ist schwach. Das war nicht die Vorstellung. Hat sich etwas dran geändert? Wie wird denn heute auf dieses Angebot geantwortet? Wenn ihr mit anderen ins Gespräch kommt, nicht immer läuft das so gut und wie du es beschrieben hast, Andreas. Leider passiert es an viel häufiger Stelle zu sagen, brauche ich nicht. Bleib mir damit vom Leib. Oder ich habe das nicht nötig und. Nicht jetzt, später vielleicht einmal. Mich hat das oft fertig gemacht, wenn ich genau das den Menschen etwas sagen wollte von dieser Liebe Gottes und dann, es wird geblockt. Am besten natürlich noch immer in der eigenen Familie. Das geht dann vielleicht manchmal noch tiefer. Aber es gibt keine Erfolgsgarantie dafür. Paulus ist bedroht, verfolgt, geschlagen worden, im Gefängnis gelandet. Und selbst Jesus hat nicht alle Menschen erreicht. Also zieht sich durch. Ablehnung inbegriffen. Aber lassen wir uns nicht entmutigen, wenn wir um Jesu willen und dieser uns anvertrauten Botschaft als seine Botschafter ausgelacht werden, eine Abfuhr bekommen. Die Liebe Gottes gilt immer noch. Die Liebe Gottes und seine Einladung bleibt bestehen. Christen, wir sind keine Zuschauer, wir sind Botschafter, wir sind Gesandte im Alltag, in unsere Beziehungen, am Arbeitsplatz, in die Familie hinein. Und ich finde, das ist eine riesige, ja, ein Geschenk, es ist eine Verantwortung, es ist eine Herausforderung. Vertrauen wir Gott und der Kraft seiner Liebe oder auf unsere eigene Sprachfähigkeit, unsere Möglichkeiten? Ich bete immer wieder darum, dass Gott mir die Impulse gibt, morgens schon, für den Tag, in die Begegnung hinein, dass nicht ich meine, ich muss kluge Gedanken haben, nein. Werden wir Geburtshelfer für eine neue Existenz. Und wer das erlebt hat, der so etwas begleiten durfte, wo dann ein Mensch wirklich sagt, ja, mit diesem Gott will ich das zu tun haben. Leute, das sind die schönsten Momente, die ein Mensch erleben kann. Also diesen Durchbruch zu erleben. Und von daher möchte ich an der Stelle sagen, gib nicht auf. Bleib dran. Lieg Gott in den Ohren. Und scheu dich nicht einzuladen. Und ein letzter Gedanke. Es gibt tatsächlich immer 4 Punkte, nicht nur 3 oder manchmal ja auch 7. Eine neue Existenz mit veränderten Beziehungen. Ich weiß nicht, wie ihr tickt, aber es gibt ja Leute, die bilden sich ganz, ganz schnell eine Meinung über andere. Die sehen jemand und dann wissen sie sofort Bescheid. Typisch. Oder der oder die oder... ganz allgemein gesagt, ich habe eine Schublade für dich und da ist ein sauberes Etikett drauf, zuverlässig oder was mir sonst noch alles einfällt. Denn der erste Eindruck, der täuscht doch nie, das passt doch immer wie die Faust aufs Auge. Wie bilden wir uns denn eine Meinung? Woran orientieren wir uns? Aus den Medien? Durch Hörensagen? Durch persönliche Begegnung? Paulus hat es selbst erlebt, wie sein erster Eindruck, das war nämlich in dem Text auch drin, vielleicht ein übernommenes Urteil über Jesus falsch war. Und Jesus hat seine Anhänger ja selber gefragt, für wen halten die Leute mich eigentlich? Und dann hat er sie noch hinterher gefragt, und für wen haltet ihr mich denn? Und wollt ihr auch weggehen? Seid ihr auch enttäuscht? Paulus hat gelernt, andere nicht mehr, so beschreibt es, nach menschlichen Maßstäben zu beurteilen. Nach menschlichen Maßstäben. Aber wie schnell bilde ich mir ein Urteil? Wie schnell verurteile ich Leute möglicherweise? Aber wonach denn dann? Jetzt müssten wir die Evangelien durchlesen. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und Jesus mal über die Schulter schauen. Wie ist er denn mit den Leuten umgegangen? Wie hat er sich denn sozusagen eine Meinung gebildet? Ich sag's mal so in Gänsefüßchen. Da können wir ein Gespür dafür bekommen. Jesus begegnet Menschen vorurteilsfrei. Er zieht keine Schubladen auf. Sagt, da kommen die Sünder rein, da kommen die Zöllner und hier ist es eine Unterteilung in dieser Schublade im Übrigen. Da kommen die Zöllner rein, die Ehebrecher, die Pharisäer, diese scheinheiligen Frommen und. Jesus sieht
die Leute. Er befreit Menschen von Altlasten. Er sieht nicht nur Schuld und Versagen. Er korrigiert liebevoll Fehler. Er sieht das Potenzial, das in den Menschen drin steckt. Da ruft er jemanden vom Zoll weg oder einen einfachen Fischer. Hey, und mit dem baut er Gemeinde nachher. Er öffnet ihnen die Tür zu neuem Leben, zu einer neuen Existenz. Nicht beurteilen, nicht verurteilen, sondern letztendlich den Raum weit öffnen, dass Füße auf einen weiten Raum gestellt werden. Lernen wir die Welt, die Menschen um uns herum mit den Augen Jesu zu sehen. Weil das ist genau das, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das heißt, das gilt. Diese Liebe gilt jedem Einzelnen. Menschen, die Gott brauchen, Menschen, die ohne ihn verloren gehen, Menschen, die Jesus am Herzen liegen, Menschen, für die Jesus gestorben ist, Menschen, denen Gottes Liebe gilt. Das ist ein großes Etikett und die ganze Welt trägt dieses Etikett. Wie nimmst du die Menschen um dich herum wahr? Überleg das mal, nimm das mit. Wie steht es um deine Beziehungen, dein Verhältnis zu anderen in Familie, in Gemeinde und Nachbarn, Arbeitskollegen? Wie sieht es aus? Und da gehe ich zurück und schließe gleichzeitig damit. Wo muss bei dir noch etwas neu werden? Die Antwort kannst nur du geben. Im Gespräch mit Jesus, mit deinem Gott. Aber du bist versöhnt. Also, was sagt er dir? Ich bete mit uns. Jesus Christus, hab du Dank, dass du einen Paulus umgedreht hast und dass du auch uns diese Kraft zur Erneuerung schenkst durch deinen guten Heiligen Geist. Wir sind noch nicht am Ziel unseres Lebens angekommen, sondern wir brauchen immer wieder diese Erneuerung durch dich, durch deinen Geist, deine Liebe, dein gutes Wort. Herr, und ich kann dich nur bitten für mich, für uns, dass du mit uns redest, dass du deine Finger auf diese wunden, erneuerungsbedürftigen Stellen legst und dass wir das begreifen und dass wir wirklich aus ganzem Herzen durch deine Liebe Botschafter von der Versöhnung werden, dass Menschen in uns dir begegnen, weil du uns sendest, weil du uns ausrüstest und weil deine Liebe weitergetragen werden kann. Herr, hilf du und vergib, wo ich feige bin. Vergib, wo ich bequem bin. Vergib und lass mich mit Freude von dir reden, dir zur Ehre und damit Menschen gerettet werden. Sie einladen zu dir, nicht zu mir, sondern zu dir.